Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch, obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, da ich am achten Tage beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten.
Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Freut euch. Das sagt ausgerechnet Paulus, der offensichtlich im Gefängnis sitzt. Und ihr habt es, glaube ich, schon angesprochen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu verorten. Heute wollen wir es genau wissen. Ja, ich erinnere mich an eine Bibelschulwoche, da kamen anschließend die Bibelschüler zu mir und sagten: Hans-Joachim, herzlichen Dank für alle Fragen, die du geklärt hast, und noch mehr Dank für alle, die du offen gelassen hast. Denn wir dachten, man müsse als Christ alle Fragen beantworten. Und wenn ein Professor sagt, das ist eine offene Frage, dann haben wir auch in Zukunft Mut, offene Fragen zu haben. Ja, Ephesus war das erste Mal, dass Paulus mit seinem eigenen Sterben ganz real rechnete. 2. Korinther 1,1 folgende macht es deutlich. Er spricht dort von dem Trost, dessen er selbst bedürftig war und den er bekommen hat von Gott, um andere zu trösten. Und da deutet er an, dass er in Asia, das ist in der Provinz Asien, also Westtürkei, in Ephesus mit seinem Leben abgeschlossen hatte. Das heißt, zum Tode verurteilt, und er rechnete mit seinem Martyrium. Fortan sagte er nicht mehr, wir werden den wiederkommenden Christus erfahren, sondern er sprach von sich und seinem Martyrium und hat keine unmittelbare Naherwartung für sich gehabt. Ab da, ab Ephesus, also Anfang der 50er Jahre, Mitte der 50er Jahre, rechnete er damit, dass er wohl sterben muss. Das war eine ernste Gefangennahme. Die zweite dann, dass er in Caesarea saß, ist eine Möglichkeit. Und die dritte ist wohl die wahrscheinlichste. Auf der Paulus-Chronologie können wir nachher, das ist jetzt noch nicht notwendig, es uns anschauen. Vieles spricht dafür, dass der Philipperbrief tatsächlich auch in Rom geschrieben sein kann. Aber ich sage es gleich. Wichtig ist nur, dass wir wissen, es war eine ernste Gefangenschaft, in der er mit seinem Ableben rechnete. Und das habt ihr in Philipper 1,21 folgende Jahr mitbekommen. Dass er sagt, für mich bedeutet zu leben Christus und damit ist Sterben für mich Gewinn. Und wenn ich bleibe, dann um meine Aufgabe willen. Also hier lebt einer mit seiner persönlichen Naherwartung. Nicht in der Annahme, Christus kommt morgen, sondern ich werde vermutlich Christus Gemeinschaft haben durch mein Sterben hindurch. Das freilich war in Ephesus schon definitiv so. Und man kann sagen, dass der Philipperbrief tatsächlich so eine Abschiedsstimmung schon hat. Also dieses, am liebsten würde ich sterben und bei Christus sein, um euretwillen bleibe ich noch ein bisschen. Das mag uns nach Rom hinweisen. Nicht hier scheint es doch ziemlich zum Ende hin zu sein. Aber er hatte auch im Epheser schon ja den Mut aufgegeben und bedurfte des Trostes. Also insofern kann es schon auch die ephesinische Gefangenschaft sein. In jedem Fall, er war nicht frei. Und wir sagen dann immer wieder, ja, das war bei den ersten Christen die Enttäuschung. Die waren so begeistert am Anfang, weil sie sagten, Christus kommt ja nächste Woche, vielleicht nächsten Monat, spätestens nächstes Jahr oder wenn wir am Ende der Erde, also in Spanien angekommen sind, so Paulus selbst, Römer 15, dann ist alles erfüllt, was vorher passieren muss, dann kommt Christus wieder und dann kam er nicht, bei uns ist er auch noch nicht gekommen und deshalb haben wir allen Mut, alles Recht, mutlos zu sein und haben alles Recht, freudlos zu sein. Anders bei Paulus. In keinem Brief wie in diesem Gefangenenbrief aus der Gefangenschaft heraus, angesichts des möglichen Todes als Märtyrer, schreibt er so sehr von der Freude. Freude ist das Wesensmerkmal des christlichen Glaubens. Ich wiederhole es, Freude ist das Wesensmerkmal des christlichen Glaubens. Warum wiederhole ich das? Nicht, weil ihr mich anders anguckt, ihr guckt alle ganz lieb, aber weil unser Alltag das nicht immer widerspiegelt, dass die Freude Wesensmerkmal ist. Evangelium heißt gute, heißt erfreuliche Nachricht, erfreuliche Botschaft. Und wo immer Paulus predigte oder Briefe schrieb, ging es immer um die Freude, die Gott in uns weckt und in uns auslöst. Jetzt können wir sagen, ja, ich freue mich aber nicht an sich. Ich habe nicht gut geschlafen, ich habe Sorgen, mir geht es gerade nicht so gut. Nein, es heißt auch nicht, wir sollen uns an sich freuen. Normalerweise freuen wir uns ja an etwas, wenn wir ein Geschenk bekommen, wenn schönes Wetter ist, wenn wir wieder herkommen können, Gemeinschaft haben, raus können in die wunderbare Luft. Kaum bin ich aus dem Auto ausgestiegen und dann kam einem die würzige Luft entgegen. Dann ist man ja schon halb geheiligt, wenn man das riecht, nicht? Also da freut man sich schon vorher drauf, nicht, wenn man hierher kommen kann und hat wieder Menschen, mit denen man den Glauben teilen kann und kann sich vergewissern. Glauben an etwas. Nun, Paulus hatte ja nicht so viel an sich, sich zu freuen. Er hatte auch nicht so viel an dem er sich freuen konnte. Was hätte er denn sagen sollen? Heute tropfen nur 3 Liter von der Decke auf meine kleine Britsche, auf der ich da liege als Gefangener. Oder heute gab es wenigstens ein bisschen Vitamine zu meinem Brot. Es war nämlich verschimmelt, dann war was Grünes drauf. Sollte er das sagen als Gefangener? Seine Situation war nicht zur Freude. Wir sagen, wir sollen uns an etwas freuen. Paulus aber sagt, freut euch in dem Herrn. Wir sollen uns auch an Gott freuen und seinen Gaben. Das ist völlig unbenommen. Wir sollen uns an Gott freuen und dem, was er uns schenken will. Aber es ist noch etwas anderes, ob ich praktisch Freude habe, weil ich wie ein kleines Kind an Weihnachten beschenkt werde und dann klärt sich mein Sinn, oder ob ich es lerne, mich in der Beziehung an Gott zu freuen. Sich im Gefängnis an sich zu freuen, geht nicht. Sich im Gefängnis an etwas zu freuen, da muss man schon lange überlegen, an was soll ich mich denn jetzt freuen? Natürlich, wenn ich weiß, ich komme raus, dann kann ich mich darauf freuen. Aber wenn ich das gar nicht weiß, in dem Herrn sich zu freuen, ist der erste Hinweis für unseren ganzen Vormittag heute. Es geht nämlich um Beziehung. Es geht um Beziehung. Ich freue mich in der Beziehung zu meinem Herrn, in dem Bereich, wenn ich in ihm geborgen bin, wenn ich, wie 2. Korinther 1 es sagt, in Gefangenschaft mich von ihm trösten lasse, dann kommt Freude auf, die er in mir weckt. Freilich, ich sehe einige Schwestern hinten so unbequem sitzen, wir haben vorne die allerbesten Plätze, da müssen andere Hunderte von Euro zahlen, um die zu kriegen, ihr bekommt sie geschenkt. Ihr seid frei, es zu nutzen. Ihr dürft auch hinten bleiben, wenn ihr sagt, wir wollen in Solidarität mit Paulus Hart sitzen. Jetzt Vers 2, aber freilich, nachdem er die Wiederholung zur Vergewisserung dann deutlich gemacht hat, kommt ein Ton, der uns fremd ist. Und viele Theologen, Kollegen von mir, die haben auch gesagt, wahrscheinlich handelt sich das gar nicht um einen Philipperbrief, das müssen doch verschiedene sein, weil Paulus hier plötzlich ganz anders redet als in Freude, Gemeinschaft, all das, was wir bisher behandelt haben. Aber es ist ein einheitlicher Brief, er wechselt nur das Thema. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Das passt uns heute nicht so ganz in unsere Zeit hinein. Wir sind ja mehr so auf der Welle Toleranz. Und wenn Toleranz gefordert wird, politisch oder in der EKD, in der Evangelischen Kirche für Deutschland, dann heißt das immer, ich fordere von dir, dass du alles tolerierst, vor allen Dingen meine subjektive Meinung. Und wehe dir, du tolerierst mich nicht, dann toleriere ich dich auch nicht. Also heute redet man von Toleranz und hat dann so dieses, man darf keine Unterschiede haben, man darf keine Unterschiede betonen. Wobei, ich habe es schon eben ironisch angedeutet, immer die, die am meisten von der Toleranz reden, sind meistens selbst am intolerantesten. Aber ich habe nichts gegen Toleranz. Gott ist sehr tolerant. Er hat sogar mich angenommen. Das ist ein hohes Maß an Toleranz. Aber man muss sie richtig bestimmen. Und deshalb will ich hier auch einhaken. Warum muss Paulus plötzlich hier so ernst werden? Und er sagt nicht, es gibt einige Menschen, bei denen ist die Lehre noch nicht so ganz hundertprozentig. Oder ist es ein bisschen so, dass es nicht so genau so ist? Oder wie fühlst du dich gerade, wie wir das heute so sagen? Sondern er warnt definitiv vor einer falschen Verkündigung und vor falschen Verkündigern. Gibt es das denn? Ja, das gibt es. Nicht alles, was fromm ist, ist deshalb schon an Christus gläubig. Nicht jeder, der Religion vertritt, vertritt deshalb schon denselben Gott. Lange Zeit und im Verhältnis zu Israel haben wir ja die Einheit unseres christlichen Glaubens und des jüdischen Glaubens immer wieder betont. Und wir sollten nicht zögern, sagen zu können, selbstverständlich ist der Vater Jesu Christi auch der Gott Israels. Und es geht jetzt nur darum, hat Israel Christus schon erkannt und wann werden sie ihn erkennen? Aber nachdem wir Auseinandersetzung mit dem Terrorismus haben, der sich auf den Islam bezieht, ist uns allen, auch den Säkularisierten, den Verweltlichten in Deutschland klar, Religion ist weder harmlos, Religion ist auch nicht gleichgültig, sondern es gibt Menschen, die aus religiösen Motiven die schlimmsten Dinge tun und Tausende von Menschen umbringen. Aber nicht nur in Hinsicht auf andere Religionen, auch in Hinsicht auf die eigene Religion. Denn Paulus spricht ja hier eindeutig von offensichtlich Juden-Christen, denn es geht um Beschneidung. Es geht um Menschen, die andere dazu zwingen wollen, sich beschneiden zu lassen, obwohl sie geborene Heiden sind. Können wir also auch innerchristlich in die Situation kommen, dass wir um der Wahrheit willen widersprechen? Ja, wir müssen es sogar. Es ist nicht jeder Glaube, der sich auf Christus bezieht, an sich schon ein heilvoller Glaube. Nicht jede Frömmigkeit, die Jesus Christus erwähnt, ist an sich schon lebensfördernd. Und man muss sogar sagen, und wir werden es im Folgenden verstehen, warum Paulus so nachdrücklich ist, dass manche sogar aus dem besten Bemühen heraus, es recht zu machen, sich selbst und andere ruinieren können. Ich bin lange schon als Prediger und Referent und Seelsorger unterwegs und ich habe es kennengelernt, dass es Menschen gibt, die nicht trotz ihres Glaubens, sondern wegen ihres Glaubens nicht freudig, sondern traurig sind. Wegen ihres Glaubens nicht lebenslustig und dynamisch, sondern gebremst und vielleicht sogar depressiv bis hin zur Krankheit. Glaube ist nicht Glaube. Nicht alles, was sich Glaube nennt, ist schon lebensfördernd. Und so kann der eine unsere Lieder singen und Philipper 3 hören und die Erwähnung von Jesus Christus und den Glauben und den Kampf, den wir kämpfen und den Lauf, den wir laufen. Und der eine strahlt, weil er an Jesus Christus denkt und ihn erkannt hat. Und der andere wird ganz beklommen und muss fast rauslaufen, weil das alles ihm Enge macht und Angst macht. Es macht ihn nicht frei. Es geht uns also heute den ganzen Tag in Kapitel 3 darum herauszufinden, was ist der Glaube an Jesus Christus in der Weise, wie Jesus Christus sich selbst verstanden hat. Welcher Glaube entspricht wirklich der Erkenntnis des Auferstandenen, dessen, der sein Leben für uns gelassen hat am Kreuz? Und was sind Formen von Religiosität, die nicht lebensförderlich sind und insofern im Gewand der Frömmigkeit daherkommen, aber in Wahrheit den Menschen gar nicht frei machen und insofern ihn überhaupt nicht zum Leben bringen? Es gibt zwei Wege des Glaubens, die entgegengesetzt sind. Und neulich erst hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, man müsste das noch viel klarer sagen, als ich einmal den Römerbrief auslegte und ihm deutlich wurde, dass das ja eine ganz andere Form des Glaubens ist, als die, die er in seiner Frömmigkeit bisher kannte. Und er hat gesagt, wir müssten noch viel mehr es gegenüberstellen, was ist Glauben im Sinne Jesu Christi, des Evangeliums, und was ist eine Frömmigkeit, die sich nicht an Jesus orientiert, sondern an anderen Kriterien und damit den Menschen belastet. Paulus gehört zu denen, die beide Formen des Glaubens gelebt haben. Der kannte das eine und das andere. Ein anderes Beispiel nenne ich euch Martin Luther. Er hat den Glauben bis zur Selbstzerstörung gelebt. Und dem konnte man anschließend nichts mehr vormachen und unterschieben, wenn jemand ohne Jesus Christus glauben wollte und eine eigene Frömmigkeit neben Jesus Christus aufbauen will. Für jemand, der Religiosität bis zur Selbstzerstörung, bis zur Krankheit, bis zur Erschöpfung praktiziert hat, ist Evangelium Befreiung pur. Und den kriegst du nicht mehr dazu, zurückzugehen. Nun ist es natürlich relativ leicht, wenn jemand selber etwas nicht hat, dann einfach es bei anderen mies zu machen. Nicht? Also so sagen wir in der Regel, ich will ja gar keine Villa, ich will auch gar nicht Millionär sein, ich will auch gar nicht ein schönes Auto haben oder ein Junggeselle, ich brauche keine Frau, was soll ich mit einer Frau anfangen? Das heißt also, jemand, der etwas nicht hat, der versucht einfach es schlecht zu reden. Bei Paulus aber müsst ihr nicht Angst haben, dass er nicht weiß, wovon er redet. Und deshalb habe ich euch auch diese Paulus-Chronologie, das heißt also sein Leben anhand der Jahreszahlen, einmal vorgeführt. Denn er zählt ja auf, was er alles nach der alten Religiosität, nach seiner eigenen Frömmigkeit, nach seinem natürlichen Leben vorzuweisen hätte. Und vielleicht gehen wir gerade oben, damit wir es der Reihenfolge nach überschauen. Also parallel zu Philipper 3, 5, F entlang, was wir alles wissen von Paulus. Zunächst, dass er geboren wurde vor 10 nach Christus, also ungefähr 10 Jahre jünger war als Jesus selber. Das können wir nur zurückschließen, weil er im Philemonbrief sich als einen Alten bezeichnet und Presbytes, ein Alter, war man mit 50. Da erschrecken jetzt einige unter uns, nicht? Aber als Seelsorger kann ich euch sagen, es ist noch heute so. Wir nennen das als Männer, wenn wir mit 50 anfangen, Motorrad zu fahren oder viele meiner Kollegen verlassen ihre Familien und gehen fremd, wo ich dann immer verzweifle und sage, also gibt es keine andere Möglichkeit, sich das Alter bewusst zu machen und zu bewältigen, als dass man seine Familie verlässt. Neulich habe ich noch zu einem gesagt, hättest du dir um Himmels Willen doch einen Porsche gekauft, wenn du schon kompensieren musst, dann hätte wenigstens deine Familie auch noch was davon gehabt und es wäre viel billiger gekommen, als wenn du davonläufst. Der Unterschied ist nur, Paulus sagt, mit 50 ist man ein Presbytes, ein Alter. Heute sagen Männer mit 50, ich habe meine Midlife-Crisis, wie immer die ihr Leben berechnen, nicht? Also Midlife-Crisis hieß ja, dass der Hirsch noch 100 sein will und noch fit. Also mit 50, die Alten waren schon sehr klug, ist auf jeden Fall mal eine Zäsur im Leben eines Mannes. Dann wird er entweder reif oder es ist alles verloren. Also Paulus kann im Philemonbrief sagen, er ist ein Presbytes, insofern rechnen wir zurück, dann ist er wohl in den ersten Jahrzehnten nach Christus geboren worden. Er kann sagen von sich, dass er ein Israelit ist. ein Hebraios ex Hebraion, sagt er, ein Hebräer aus Hebräern. Das bedeutet, er ist nicht nur selbst Jude durch seine Mutter, die mütterliche Abstammung ist immer ausschlaggebend im Jüdischen, sondern ein Hebräer von Hebräern bedeutet, er kann seine Linie zurückverfolgen über mehrere Generationen. Ja, er kann auch eins drauflegen, was für einen Juden in der Zerstreuung gar nicht selbstverständlich ist. Er weiß sogar seine Stammeszugehörigkeit, von der er auch den Namen Saul hat, nämlich vom Stamme Benjamin. Von Lukas erfahren wir noch, dass er in Tarsus in Zilizien geboren ist und dass er von Geburt das römische Bürgerrecht hat. Er ist, wenn wir in das Jahr 31 gehen, dann mache ich weiter mit Paulus. Er war Verfolger der Gemeinde. Das war nach seiner alten Frömmigkeit ein Ausweis seines Eifers und seines Fleißes. So ernst nahm er das Gesetz des Mose, so kämpfte er für Gott, dass er die Christen als Sektierer verfolgt hat. Das war damals ein Pluspunkt auf seinem Konto, denn er wollte um Gottes Willen Gottes Ehre hochhalten und er wollte es nicht ertragen, dass ein Gekreuzigter, ein von Gott Verfluchter, geehrt wird und angebetet wird. Also hat er die Gemeinde verfolgt. Er war ein gesetzestreuer Jude, ja noch mehr, er gehörte zur Partei der Pharisäer. Pharisäer ist keine Berufsbezeichnung, sondern in Württemberg haben wir bald Wahlen, dann liegt es nahe zu sagen, die Pharisäer waren ein Gesprächskreis, also so wie lebendige Gemeinde oder offene Kirche. Das heißt also, das war eine Vereinigung oder Ludwig-Hofacker-Vereinigung. Das haben sich Leute zusammengeschlossen, die gemeinsame Interessen haben und haben ihren Glauben gepflegt. Die meisten Pharisäer, er hatten also nicht den Beruf Pharisäer, das konnte man gar nicht haben, sondern die meisten Pharisäer standen einfach im Beruf, im Alltag, Mittelstand, Mittelschicht der damaligen Zeit. Und es gab natürlich auch Schriftgelehrte unter den Pharisäern, also Theologen. Aber das ist eine Berufsbezeichnung, Schriftgelehrter. Und so wie es heute Theologen gibt, die Pietisten sind und Pietisten, die Theologen sind, ist das nicht gleichbedeutend, obwohl die meisten Pietisten bessere Theologen sind als viele Theologen, die nicht Pietisten sind. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Also, er war Pharisäer und von Berufstätigkeit erfahren wir, war er Zeltmacher, er war Sattler, das erfahren wir, und diesen Beruf hat er immer durchgehalten, auch als Apostel, das heißt, er hat sich selbst versorgt. Am Rande erfahren wir auch, dass er unverheiratet war, auch das habe ich erst Gründer 7 und 9 angegeben. Und von Lukas erfahren wir zudem, dass er ausgebildet wurde als Schriftgelehrter in Jerusalem. Das sind die Fakten, die Paulus vorweisen kann, und zwar nach dem Fleisch. Was heißt nach dem Fleisch? Nun, Fleisch ist alttestamentlich jüdisch und so im Neuen Testament zunächst die Bezeichnung des Körpers, also unseres irdischen Leibes. Und im Fleisch leben kann nichts anderes bei Paulus bedeuten, als in diesem Gewand noch leben, in der Materie sein, in diesem alten Leben. Freilich, wenn im Alten oder Neuen Testament nicht steht, jemand ist ein Mensch, sondern jemand ist Fleisch, das Wort ist Fleisch geworden, dann wird bei Fleisch an die Vergänglichkeit erinnert. Das heißt, meine Werte nach dem Fleisch sind eben die vergänglichen Werte. Wenn ihr einmal eine Wohnung ausräumen musstet von euren Eltern oder Großeltern, dann wisst ihr, was es heißt, Werte nach dem Fleisch. Nicht? Da haben die Großeltern jahrzehntelang ihre Goldrandteller gepflegt und gesagt, Kind, pass auf beim Spülen, dass kein Glas kaputt geht. Und dann räumst du so eine Wohnung mit Tausenden von Briefen und Fotos und all dem, was ein Mensch jahrzehntelang gehütet hat wie sein Schatz. Und es will keiner, man schmeißt in einen Container. Werte nach dem Fleisch. Das heißt gar nicht, dass diese Werte schlecht sind. Nicht für den Menschen waren sie so hilfreich, aber sie sind vergänglich. Und dann nach dem Fleisch bedeutet nicht nur materiell, nicht nur vergänglich, sondern auch unabhängig von Gott, unabhängig von der Beziehung. Das, was ich nach dem Fleisch bin, das bin ich an sich. Ich als ein irdischer, als ein sterblicher Mensch. Und Paulus konnte nun den Gegnern, die so viel von den Philippern erwarteten, sagen, all das, was ihr von den anderen verlangt, all das, was ihr so ruhmreich hochhaltet, das habe ich allemal. Ihr gebt an, dass ihr einen Führerschein habt. Also ich habe sogar Abitur und Studium draufgesetzt. Ihr gebt an, dass ihr die Lehre bestanden habt. Ich bin ausbildender Meister, kann man sagen. Also Paulus weiß überall eins draufzusetzen. Wenn einer sagt, ich kann in Zungen reden, dann sagt Paulus, ich kann es noch viel mehr. Wenn einer sagt, ich kann Kranke heilen, dann sagt er, ich habe Hunderte mehr geheilt als du. Also Paulus war so vielfach begabt, dass er den Demütigen spielen konnte, indem er sagte, all das, was ihr rühmt, habe ich mit links. Aber ich verstehe mich nicht von dem her. Das ist nicht die Grundlage meiner Freude. Das ist nicht die Grundlage meiner Existenz. Und ich erkläre euch, wie das war. Mir ist in all dem Reichtum meines Lebens, und den hatte Paulus, er war erfolgreich, er war beliebt, er war männlich, wie man es nur sein kann, bis hin zur Kämpferischkeit. Er war nicht wie Luther an seiner Frömmigkeit gescheitert. Er hat sie perfekt gelebt, anerkannt. Er hatte Rabattmarken zum Abwinken. Der hat die Rückseiten seiner Rabattmärkchenhefte noch mitbeklebt in seiner Religion, nicht? Der hatte alles, was er brauchte. Und dennoch kam etwas in sein Leben, das alles umwertete. Jesus Christus ist ihm erschienen. Und du kannst die ganze Theologie, den ganzen Glauben des Paulus, du kannst seinen ganzen Eifer, mit dem er von morgens bis abends missionierte, evangelisierte, lehrte, Seelsorge machte, du kannst seine ganze Vitalität und Dynamik nicht verstehen, wenn du nicht kapierst, dass alles in einer Begegnung gründet. Dass alles bei ihm in einer Beziehung gründet. Die Umwertung aller Werte, Vers 7. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, sagst du, das klingt jetzt wieder so, wenn du den falschen Weg des Glaubens nimmst. All das, was mir wertvoll ist, das soll ich jetzt blöd finden. Ein Christ hängt nicht am Geld, aber wie klebt es einem doch an den Fingern? Ein Christ soll nicht das Verliebtsein, das Erotische höher setzen als seinen Glauben. Aber soll ich jetzt mein Verliebtsein als junger Mensch dann dumm finden und mich nicht drauf freuen? Ein Christ soll nicht an seinem Häuschen hängen, also muss ich es mir übel reden. Ist Christ sein Verzicht? Ist Christ sein Loslassen? Ist Christ sein Nein sagen? Also um ehrlich zu sein, als ich Teenager war, waren die Christen, die mir in den ersten 14 Jahren begegnet waren, so unattraktiv, dass ich sagte, ich werde alles, aber niemals Pfarrer und niemals Christ. Die haben für mich, die ich da so kennenlernte im Lahntal, immer nur Verzicht und Negatives und Freudlosigkeit ausgestrahlt. Mir war es allerdings geschenkt, nicht wie Paulus, dass Christus mir persönlich begegnete, aber dass er mir in Christen begegnete, denen er begegnet war. Und dann plötzlich merkte ich, halt, hier ist ja alles anders. Ich möchte es euch deutlich machen mit einem Gleichnis Jesu in Matthäus 13, 44. Da redet er vom Reich Gottes und von der Umwertung aller Werte. Und er redet davon, was ein Mensch alles aufgibt um der Königsherrschaft Gottes willen. Und dann denken wir schon wieder, ach, loslassen, nicht? Jetzt wird es wieder anstrengend, nicht? Wir werden schon wieder moralisiert. Nein, Jesus erzählt eine Story, die ist gar nicht ganz koscher. Er sagt, da findet einer in einem Acker einen Schatz, einen Riesenschatz. Und er sagt, ich bin nicht dumm. Der geht hin, verkauft alles, was er hat, nimmt seinen Batzen Geld, alles verkauft. Die Nachbarn haben gesagt, ist der bescheuert, sein schönes Haus, gerade renoviert, nicht gerade mit frischer Solartechnik, da verkauft er, oh, kannst du gar nicht mehr abschreiben, nicht? Alles verkauft, was er hatte. Nicht Kuh und Ochsen und Wagen und alles, nicht gerade erst beim TÜV gewesen, schon wieder verkauft. Nicht? Die sagen, ist der bescheuert, aber der mit glänzendem Blick verkauft alles, was er hat, nimmt sein Geld, rennt hin und kauft den Acker. Und der Verkäufer sagt, bist du denn bescheuert? Also ich will ja meinen Acker verkaufen, aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Wie kannst du so euphorisch den Preis, ohne zu verhandeln, sofort zahlen? Da sind nur Steine drauf. Und er sagt, ja, ich weiß, ich bin dann steinreich, wenn ich den Acker kaufe. Steinreich. Dass Jesus so einen Humor hat. Gell? Aus der Perspektive von außen heißt Glauben Verzicht. Aus der Perspektive von innen ist es Wegwerfen von allem, was vergänglich ist, um das zu gewinnen, was mehr wert ist als alles andere. War der Mann betrogen? Nö. Man kann höchstens überlegen, ob er dich betrogen hat. Aber wenn Jesus das Gleichnis erzählt, muss ich mich ja nicht schämen. Das muss Jesus uns erklären, nicht? Es ist ein Gaunerstückchen fast, das Jesus uns erzählt hat, uns öfters gemacht, dass Jesus humorvoll Sachen aus der Zeitung erzählte, wie auch bei dem Betrüger, wo man sagt, das ist doch gar nicht moralisch. Aber Jesus macht deutlich, worum es geht. Wer Christus selbst kennenlernt, der findet einen Schatz, der alles relativiert, was bisher wertvoll und unentbehrlich erschien. Ihr kennt solche Situationen ganz gewiss aus eurem eigenen Leben. Als ihr euer erstes Fahrrad habt, habt ihr den Tretroller an den kleinen Bruder abgetreten. Vorher hättet ihr ihn noch zusammengeschlagen, wenn er nur die Klingel benutzt hätte von eurem Roller. Aber wenn ihr ein Fahrrad habt, ist das unwesentlich. So habe ich das immer gemacht. Damals sogar noch zu meinen Zeiten musste mein armer kleiner Bruder die Lederhosen noch auftragen von mir. Das war gnadenlos, nicht? Der kleine Bruder musste alles auftragen. Er bekam meinen Roller, er bekam mein Fahrrad, er bekam mein Moped, er bekam mein Motorrad. Und ich habe immer locker losgelassen, als das nächste schon vor der Tür stand, nicht? Als ich ein Auto hatte, hing ich nicht mehr am Motorrad. Warum? Nun, wer neue Werte hat, die viel mehr wert sind, für den rutscht die Wertigkeit des anderen in den Keller. Wenn es denn etwas Besseres ist. Wir haben natürlich im Leben auch schon loslassen müssen, ohne was Besseres zu haben. Aber das ist nicht Evangelium, sondern es geht hier um das Loslassen, weil Dinge umgewertet sind. Was kann den Paulus so fasziniert haben? Nun, es ist Jesus Christus in Person selbst. Ja, warum sind wir nicht so begeistert? Weil wir ihn noch nicht richtig erkannt haben. Ja, aber ich bin doch schon 20 Jahre gläubig, will ich dir gar nicht absprechen. Du glaubst an den Richtigen, aber du glaubst noch nicht richtig. Das heißt, du hast schon die identische Person. Es ist dieser Jesus Christus, der für dich gestorben, auferstanden ist. Du hast ihn aber nicht so erkannt, wie er ist. Ich habe hier schon mal, ich erinnere mich gut dran, die Geschwister irritiert, als ich ihnen sagte, alles das, was im Himmel euch wirklich fasziniert, habt ihr heute schon. Und würden wir das heute schon sehen, was wir heute schon haben, dann hätten wir schon Himmel auf Erden. Denn du kommst da oben im Himmel an und dann fragst du nicht, was kriege ich jetzt für meine Jugendstunde, was kriege ich jetzt für meine treuen Besucher auf der Lahö, wo kann ich mein Geld einlösen, sondern du gehst da oben hin und willst Jesus Christus sehen und du siehst ihn und du sagst, wow, das ist Himmel. Er ist alles. Er ist mein Leben. Er ist meine Liebe, er ist meine Gerechtigkeit, er ist meine Freude in Person. Wenn du an Jesus Christus glaubst und gerettet bist, dann hast du heute Morgen kein Seinsproblem, du hast nur ein Erkenntnisproblem. Wir sehen noch nicht, was schon wahr ist. Vielleicht hast du das auch schon mal im Leben gehabt. Es gab es ein paar Mal bei mir, dass ich solche Situationen habe, wo ich merkte, es hat für mich schon länger etwas gegolten. Es war schon etwas wahr, was du aber vorher noch nicht sehen konntest. Ich erlebe das immer wieder, wenn sich Studenten ineinander verlieben. Nicht so im Wintersemester sitzen sie muffelig noch alleine, getrennt in ihren Bänken. Und dann im Mai spätestens geht bei einigen dann der Funke los. Nicht? Und dann verlieben sich ineinander. Und dann kommt die Rekonstruktion. Dann sagen die immer, warum war ich im Wintersemester eigentlich depressiv? Wir haben doch schon zusammen im Raum gesessen. Ja, die Personen waren schon da. Es war nur das Erkenntnisproblem, sie hatten sich gegenseitig noch nicht erkannt. Sie wussten noch nicht, dass es einen Menschen gibt. Warum die Tränen in der Nacht die ganze Betttücher nass machen, wenn es in Wahrheit doch schon einen gibt? Also für alle, die noch nicht verlobt sind und verheiratet, nicht, es ist ein trostreicher Gedanke zu wissen, aller Wahrscheinlichkeit nach lebt mein Ehepartner schon. Und deshalb muss ich nicht die ganze Zeit, ja, das kann einem einsamen jungen Menschen helfen, jetzt lacht nicht ihr Alten. Ihr braucht nur nach links zu greifen oder nach rechts und dann wisst ihr es oder ihr hört am Schnarchen, dass er da ist. Wir haben kein Seinsproblem, wir haben ein Erkenntnisproblem. Die Person, um die es geht, ist schon da und sie ist als liebevoll da. Und Paulus sagt, ich könnte und ich hatte ja alles, was man als frommer Mensch aus eigener Frömmigkeit leisten kann. Aber angesichts Jesu Christi ist für mich alles zum Schaden geworden. Und man muss hier buchhalterisch gut drauf sein, um zu kapieren, was es heißt. Er hat das vorher in seiner Buchhaltung auf der Gewinnseite verbucht und plötzlich merkt er, dass es auf der Schadensseite ist. Ich habe einigen von euch das schon erzählt, ich werde das nie vergessen, wie ein Freund von mir in der Lehre das erste Mal auf die Kreissparkasse ging und weil er noch nicht so richtig umgehen konnte mit dem Geld, das er verdient hatte, dann fragte er dann die Schalterbeamtin, wie viel habe ich denn auf dem Konto? Und die sagte leicht verlegend durch die Ritze leise, Sie sind 75 damals D-Mark im Soll. Und dann sagte er, ja, dann nehme ich die 75 D-Mark voll auch noch mit. Der konnte also Gewinn und Verlust, der konnte Soll und Haben noch nicht unterscheiden. Und Paulus sagt, alles das, was mir gestern noch so wertvoll war, das ist plötzlich wie wertlos. Ja, er setzt noch eins drauf, es ist wie Abfall, es ist wie Müll, es ist wie Dreck. Luther hat nicht übertrieben, Skybala im Griechischen, ist Abfall, ist Dreck, ist Restmüll. Nicht, kannst du nicht mal gegen Pfand verwenden. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, so Luther, ursprünglich die Gerechtigkeit aus Gott auf der Grundlage des Glaubens. Sein ganzes Glück und seinen ganzen Schatz beschreibt er also als Gerechtigkeit aus Gott. Gerechtigkeit aus Gott. Gerechtigkeit, die er in Gott findet. Wenn jetzt die Blätter rumgeht, dürft ihr nicht erschrecken. Ich setze nicht voraus, dass ihr Griechisch könnt, sondern ich bringe euch das mit an Arbeitsmaterial, was reicht fürs erste und zweite Examen und die Doktorprüfung. Dann könnt ihr euch schon mal warm laufen, wie du sagst. Aber ich habe es immer deutsch daneben geschrieben, sodass keiner erschrecken muss. Gerechtigkeit Gottes, das ist das, was Paulus in Damaskus erkannt hat. Das ist auch das, was Luther, wir haben es am Reformationstag gerade gefeiert, als Lösung erkannt hat. Gerechtigkeit Gottes. Wie kann das denn sein, dass Gottes Gerechtigkeit mich so erfüllt, dass ich aus dem Häuschen bin und mein ganzes Leben völlig neu beginnt? Nun, für uns ist Gerechtigkeit Gottes eher etwas, was Angst macht, auch in unserer Frömmigkeit. Gerechtigkeit Gottes ist der Gedanke, dass wir am jüngsten Tag einmal vor Gott stehen werden und dann wird Gott uns nach unserem gelebten Leben beurteilen. Und dann müssen wir pumpen, wie man so im Schwäbischen sagt, nicht? Dann müssen wir pumpen, dann müssen wir sehen, dass wir vor ihm bestehen. Wie kann man sich an Gerechtigkeit eines Richters freuen? Wie kann das die Umwertung aller Werte sein? Nun, wir sind im Deutschen bei der Gerechtigkeit juristisch, also in der Rechtsprechung, wie in unserer Frömmigkeit an dem römischen Gerechtigkeitsverständnis orientiert am römischen Recht. Was ist ein gerechter Richter? Ein gerechter Richter ist der, der die Gerechtigkeit so zumisst, wie es dem Verhalten entspricht. Also, wenn ich vor einem Richter stehe, dann erwarte ich, dass der Richter Recht spricht und das bedeutet, bin ich unschuldig, dann will ich auch freigesprochen werden. Und wenn ein anderer mir Schaden zugefügt hat, dann will ich, dass der Richter ihn verdonnert und dann entsprechend mir der Schaden wieder gut gemacht wird. Unsere Gerechtigkeit ist eine verteilende Gerechtigkeit, die dem Gerechten Recht spricht und dem, der Unrecht tut, entsprechend verurteilt und straft. Die verteilende Gerechtigkeit, Justitia distributiva. Jedem das Seine, sagt dieses Recht, sum cuique, der Übertreter ist, der kriegt die Strafe, der unschuldig ist, kriegt den Freispruch. So weit, so gut. Ist Gott ein gerechter Richter? Ja, natürlich. Aber was heißt das für uns, wenn wir am jüngsten Tag einmal vor ihm stehen und alleine schon durch seine Herrlichkeit, durch seine Lichterscheinung, durch seine Heiligkeit entlarvt sein werden mit unserem gesamten gelebten Leben? Dann werden wir nicht mehr anfangen, Rabattmärkchen rauszuziehen aus unserer Hosentasche. Dann kommen wir nicht mehr mit unserem Leporello-Kalender, den man so aufziehen kann wie eine Ziehharmonika und sagen, guck mal, so viel ehrenamtliche Tätigkeit habe ich für dich getan, Gott. Dann sagen wir nicht mehr, aber ich habe mir alle Spendenquittungen aufgehoben. Ich wusste, dass nicht nur das Finanzamt das interessiert. Ich wusste, dass du mir auch nochmal mit der Frage kommst. Alles habe ich schön abgebucht. Guck mal, 3 Leitsordner braucht es für meine ganzen Laue-Spenden. Halbe Etagen habe ich hier gespendet. Sollt ihr übrigens tun. Ist ganz prima, wenn ihr das tut. Ich habe nichts gegen die Spenden, nicht? Damit ich keinen Krach mit dem Andreas kriege und mir daher die Suppe über den Kopf schüttet. Alles wunderbar, wenn es aus der Liebe kommt und nicht, wenn es Ersatz für Liebe ist. Übrigens spendet man aus Liebe viel mehr als Ersatz für Liebe, nicht? Habe ich das korrigiert? Wunderbar, wunderbar. Das heißt, wenn wir vor Gott stehen und ihn sehen, wie er ist, dann wissen wir, was Liebe ist. Vollkommene Liebe. Dann wissen wir, was Licht ist. Dann wissen wir, was Wahrheit ist. Und du kommst jetzt da hoch und sagst noch, Mensch, im Vergleich zu der ganzen Welt war ich doch recht prachtvoll, wenn ich meine ungläubige Familie angucke, wenn meine Klassenkameraden, meine Studienkollegen, meine Arbeitskollegen, so schlecht bin ich doch gar nicht. Dann kommst du in den Himmel hoch und dann sind die alle so. Alle liebend, alle heilig, alle in Freude auf Gott. Da oben bist du niemand Besonderes. Im Himmel ist die Mehrheit gläubig. Glaubt's mir. Absolut. Im Himmel lieben die alle. Da kannst du gar nicht mehr angeben. Nach dem Fleisch hast du da oben gar nichts vorzuweisen. Gott zu sehen, wie er ist, bedeutet, bevor ein Buch aufgetan wird oder irgendein Engel die Glocke läutet, dass die Gerichtsverhandlung losgeht, da muss keiner mit dem Hammer auf den Tisch hauen. Du siehst Gott, wie er ist, und du bist entlarvt. Wäre Gott nur ein gerechter Richter, dann würden wir alle vor seiner Liebe, vor seiner Herrlichkeit, vor seiner Schönheit vergehen. Nicht, weil er schimpft, sondern weil er Liebe ist. Wir haben immer die Vorstellung, Gott als Richter, das ist eine finstere Gestalt. Nein, es ist seine Herrlichkeit, es ist seine Schönheit, es ist seine Attraktivität, es ist die Heiligkeit, die uns verstummen lässt, wenn wir in den Himmel kommen, durch unser Sterben oder, falls Christus vorher wiederkommt, durch die Wiederkunft Christi. Keiner von uns könnte aufgrund seines gelebten Lebens vor Gott bestehen. Keiner von uns. Der Punkt ist aber, dass Paulus, wenn er von Gerechtigkeit Gottes redet, gar nicht von Gottes Richten redet. Und ich habe euch extra deshalb diese Zettel zugemutet, dass ihr in aller Ruhe zu Hause und im Hauskreis das mal durcharbeiten könnt. Wenn Paulus von Gerechtigkeit Gottes redet, dann redet er nicht von Gottes Richten. Wenn er das Richten, das Strafen, das Überführen meint, dann redet er vom Zorn Gottes und meint nicht die Wut Gottes, sondern das ist das Nein des Schöpfers zu der Sünde, zu dem falschen Verhalten. Gerechtigkeit Gottes aber ist im Alten Testament und bei Paulus etwas anderes. Erstens, für uns ist Gerechtigkeit eine Eigenschaft, ein Verhalten. Ich sage, ich bin gerecht, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. So habe ich schon als kleiner Junge, wenn es eine Schlägerei gab mit meinem Bruder und wir wurden behaftet dabei, dann habe ich gesagt, ich bin gerecht, ich habe eine weiße Weste, ich war es nicht, ich bin nicht schuld. So reden wir immer von Gerechtigkeit, ich bin's nicht, ich habe es nicht getan, ich habe eine weiße Weste. Gerechtigkeit ist etwas, was jemand hat, nach unserem deutschen Verständnis. Für das Alte Testament für einen Juden und für Paulus ist Gerechtigkeit aber nichts, was ich als Eigenschaft habe. Wenn der Psalmist sagt, Herr, hilf mir, ich bin gerecht, dann hat ein anderer Beter gefragt, wem gegenüber? Denn Gerechtigkeit ist biblisch keine Eigenschaft, sondern ein Beziehungsbegriff. Es geht bei Gerechtigkeit immer um Beziehung. Dann fragt man sofort zurück, wem gegenüber bist du gerecht? In welcher Beziehung bist du treu? In welcher Beziehung bist du loyal? In welcher Beziehung ist es richtig, hast du die richtige Beziehung? Es geht also nicht um eine reine Weste, um ein gutes Gewissen, es geht um Beziehung. Jetzt geht es nicht um irgendeine Beziehung bei der Gerechtigkeit, also meine Beziehung zur Bibel oder meine Beziehung zum Gesetz oder zum Gesetz des Mose oder zur Straßenverkehrsordnung, sondern es geht um die Beziehung zu einer Person. Und das bedeutet, dass für die Bibel der Mensch vor allem durch Personen und Beziehungen bestimmt ist. Das ist eine ganz wunderbare und in der säkularen, in der weltlichen Umgebung ganz vergessene Wirklichkeit. Der Mensch lebt grundlegend in Beziehung, ist für Beziehung geschaffen. Das ist seine Bestimmung, Ebenbild Gottes zu sein und füreinander in Gemeinschaft da zu sein. Und insofern ist Gerechtigkeit immer beziehungsorientiert. Damit aber müssen wir sagen, ist Gerechtigkeit nicht immer dasselbe, sondern Gerechtigkeit in der Bibel, schon im Gesetz, auch im Evangelium, hängt natürlich dann von der Beziehung im Einzelnen ab. Das heißt, ob ich mich gerecht verhalte, hängt davon ab, was ist denn angemessen für die Beziehung. Ich mache euch das mal deutlich. Wenn in Israel ein Ausländer mit seiner ganzen Familie, mit all seinen Frauen und Kindern und Knechten und Mägden und mit seinen Rindern und Schafen und Kamelen über mein Land wollte, um ans Wasser zu kommen, was war dann gerecht? Nun, gerecht ist, dem Fremden gegenüber ihm das nicht zu verwehren, ihn einmal durch den Garten gehen zu lassen und ihm Wasser zu geben, damit er auf der anderen Seite wieder rausgehen kann. Das ist Gerechtigkeit gegenüber dem Fremden. Wenn aber einer diesen Gerechtigkeitsbegriff auf seine Frau anwendet, dann ist es Ehebruch und dann ist es lieblos. Also, wenn deine Kinder nur über den Garten laufen dürfen, deine Frau ins Wasser darf und du sagst, jetzt bin ich ein Gerechter, ich habe ihnen Wasser gegeben und darf sie durch den Garten laufen lassen, dann ist das eine Unterbestimmung. Warum? Nun, der Familie und dem Nächsten gegenüber habe ich natürlich viel mehr zu tun. Um zu wissen, ob ich Gott gegenüber gerecht bin, ist also die Frage, was ist denn die angemessene Gottesbeziehung? Und da finden wir mit großer Überraschung die Bestimmung im Doppelgebot der Liebe. 5. Mose 6, 4f. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Wie viele Stunden am Tag? 25. Wie viele Tage im Jahr? 367. Wie viele Jahre meines Lebens? 5.978. Dann sagst du, ja, halt mal, so viel habe ich ja gar nicht. Eben. Liebe kennt keine Grenzen. Die Schuld der Liebe kann man gar nicht erfüllen. Weil totale Liebe ist totale Liebe. Die kann man gar nicht ableisten. Und hier merkt ihr jetzt, dass Frömmigkeit, dass Religion schon deshalb auf dem falschen Gleis ist, weil sie immer fragt, was muss ich tun? Wann ist es genug? Was wird von mir erwartet? Wann habe ich mein Ziel erreicht? Wenn Gott aber sagt, ich liebe dich vollkommen und ich möchte, dass du mich vollkommen liebst, wann hast du dann Auszeit? Nun, von meiner Frau möchte ich überhaupt keine Auszeit haben und keinen Urlaub nehmen, weil ich sie liebe und wir sind glücklich verheiratet. Von Christus möchte ich keine Auszeit haben. Ich habe noch nie Urlaub nehmen wollen von Christus. Warum sollte ich auch? Der ganze Urlaub wäre ja verdorben, weil Christus mein Leben ist. Das heißt, wenn eine Beziehung durch Liebe bestimmt ist, dann gibt es gar nichts, was ich tun kann und kann sagen, jetzt ist es genug oder das ist mehr, als von mir erwartet wird. Und nun ist das ganz Entscheidende, dass ich verstehe, was Gott von mir will, vollkommene Liebe, vollkommene, uneingeschränkte Offenheit, Wahrhaftigkeit und Gemeinschaft. Wann bin ich Gott gegenüber gerecht? Wann bin ich recht? Wann bin ich so, wie Gott es will? Wenn ich ihm gegenüber offen bin, in meinen Stärken und in meinen Schwächen. Wenn ich vorbehaltlos für ihn lebe und aus ihm lebe, wenn es nichts gibt, was mich von Gott und seiner Liebe trennt, weder meine Leistungen, noch auch mein Versagen, meine Sünden und meine Probleme. Gott sieht das als gerecht an, dass wir nichts mehr sein wollen, als in ihm, mit ihm, aus ihm, im Wir mit ihm verbunden. Dass wir uns, so beginnt der Text, in ihm freuen, an ihm freuen und von ihm her leben. Wer von uns tut das seit seiner Geburt? Okay, das ist unfair. Seit seiner Kindertaufe? Okay, das ist unfair. Seit seiner Konfirmation? Okay, das ist unfair. Seit seiner Glaubenstaufe? Wer tut's? Niemand. Weder ihr, noch er, noch er, noch ich. Kein Mensch lebt von sich aus in dieser vollkommenen Liebe. Was ist daran gute Nachricht? Dass Gott es schon weiß und dass er es schon immer wusste. Und dass er vorgesorgt hat, sodass all unser Unvermögen bei ihm schon mit drin ist im Heilsplan. Römer 3, 26 sagt Paulus, Christus ist gekommen. Er ist öffentlich hingestellt worden als Gottes Gerechtigkeit, als der Erweis der Gerechtigkeit Gottes. Und worin zeigt sich das? Dass Gott selbst gerecht ist, treu ist, liebevoll ist, dass er loyal ist, dass er zu uns steht, dass er zu uns hält. Und zweitens, dass er uns gerecht macht, richtig macht für die Gemeinschaft mit Christus ist also nicht nur der Erweis von Gottes Liebe und Treue, sondern Christus ist zugleich die Verwirklichung meiner Gerechtigkeit, meiner Heiligung. Er ist der Erweis meiner Versöhnung, meiner Erlösung. In Christus habe ich selbst alles, was ich brauche, um bei Gott als vollkommen gerecht zu gelten. Und so sehr wir heute Mittag noch weitermachen und ihr jetzt nicht alle schon nach Hause müsst, so sehr es noch mehr dazu zu sagen gibt, gibt es zunächst einmal das zu verstehen. Wir kommen heute Mittag auf dieses Bild des Laufens, des Wettlaufens, der Rennbahn, all dieser Dinge. Und der Titel für heute Morgen heißt aber, das ist der Hammer. Bevor du dich auf den Weg machst zu Christus hin, bevor du dich auf den Weg machst, seine Werte zu leben, den Glauben auszuleben, bevor du in das Rennen gehst, wird dir gesagt, du stehst auf der Ziellinie. Und was bekommst du auf der Ziellinie, bevor es losgeht? Den ganzen Gewinn. Jesus Christus in Person. Wisst ihr, worin unsere Heilsgewissheit gründet? Die Hoffnung, dass wir wirklich oben im Himmel ankommen? Sie gründet darin, dass wir ins Rennen geschickt werden und wir dürfen auf der Ziellinie Christi starten. Wir dürfen auf der Ziellinie Christi starten. Christus ist für dich gestorben. Er ist für dich gestorben. Auferstanden und jetzt darfst du in ihm sein und alles, was er ist, ist in Gemeinschaft für dich genug. Gott liebt dich vollkommen mit all dem, was du bist, mit all dem, was du mitbringst an Schuld, an Last, an Vergangenem. Er liebt dich vollkommen. Frag mich nicht, warum, ich kann es dir nicht erklären. Es gibt nur einen Grund und das ist sein Wesen. Und er liebt dich mit all dem, was du nach deiner eigenen Frömmigkeit an dir hast, was du nicht akzeptierst, was nach einem gelebten Leben und in manchen Gemeinden, die sich am gelebten Leben nur orientieren, eben nicht akzeptabel ist. Christus ist deine Gerechtigkeit. Was das bedeutet, das hat er in Römer 8 so wunderschön zum Ausdruck gebracht, der Paulus, in den Versen 32 folgende. Wir stehen im Gericht Gottes und dann mag uns jemand verklagen. Grundlos? Nein, mit Grund. Der Widersacher, unsere Feinde, vielleicht unsere eigene Familie und Gemeinde, wahrscheinlich sogar wir selbst. Und die Antwort ist nicht, aber ich habe mich doch so bemüht. Die Antwort ist nicht, aber jetzt habe ich doch so viel mich engagiert in der Gemeinde, das muss mir doch gut gerechnet werden. Sondern die Antwort ist, Gott ist da, der dich vollkommen liebt. Und der dich frei spricht. Er rechtfertigt dich durch Freispruch. Die Rechtfertigung im Glauben ist nicht die Feststellung, dass du gerecht bist. Kein analytisches Urteil, du bist gerecht nach deinem gelebten Leben. Sondern die Rechtfertigung im Glauben ist die Begnadigung eines zu Recht Verurteilten. So wie ein König oder Präsident in ein Gefängnis hineingehen kann und kann sagen, du bist verurteilt wegen einer Straftat, Betrug oder sonst was. Aber du bist frei. Was soll dieser Satz? Ein Präsident oder König geht rein und sagt zu einem Strafgefangenen, der lebenslänglich kriegt für Mord, du bist frei. Indem er das sagt, verwirklicht er es. Wir nennen das performative Rede, eine Rede, die selbst, indem sie es ausspricht, es umsetzt. Du bist frei, du bist begnadigt. Und dann mag der einwenden, halt, du hast dich in der Zellentür verirrt, ich bin lebenslänglich verknackt, ich bin nicht frei, ich bin gebunden, du siehst die Gitter. Wenn aber der, der die Autorität hat, zu dir sagt, du bist gerecht, du bist frei, du bist begnadigt, dann bist du es alleine durch sein Wort. Du hast dich heute Morgen im Spiegel angeguckt und warst mit dem Ergebnis, das dir da angeboten wurde, mehr oder weniger unzufrieden oder vielleicht auch halbwegs versöhnt, wenn du das Evangelium schon vorweggenommen hast und hast gesagt, das bin ich jetzt. Andere haben gesagt, wer hat den reingelassen, den will ich nie mehr im Spiegel sehen, nicht? Das bin ich jetzt. Wenn du aber wissen willst, wer du vor Gott bist, dann darfst du nicht in den Spiegel schauen, dann musst du ins Neue Testament gucken, ins Evangelium. Du bist das, was Gott in dir sieht. Du bist das, was Gott in dir sieht. Er sieht dich als richtig, als geliebt, er sieht dich als gerecht an. Und du sagst, das bin ich aber gar nicht. Ja eben, deshalb musste ja Christus kommen, sonst hätte er nicht kommen müssen, wenn du es alleine gewesen wärst. Und dann geht es weiter, wer will uns verdammen? Wer will uns zum Tode verurteilen? Christus ist da, der für uns eintritt. Rein juristisch gesehen ist die Szene, die hier vorgestellt wird, etwas witzig. Wenn nämlich der Anwalt sagt, halt, ich will mein Plädoyer halten, und der Richter sagt, ich begnadige, dann fallen die sich ja gegenseitig ins Wort. Normalerweise muss der Anwalt ja pumpen tagelang, nicht, und muss Argumente sammeln und sein Plädoyer halten. Und dann guckt der Richter, sagt er jetzt Freispruch oder verdonnert. In Römer 8 aber ist es so, dass Vater und Sohn gleichzeitig zu unseren Gunsten für uns eintreten. Christus sagt, was immer an Mangel da ist in diesem gelebten Leben, war oder sein wird, ich habe alles schon selber getragen. Ich habe alle Schulden bezahlt. Und der Vater sagt, ich begnadige den, der schuldig ist. Ich begnadige ihn, obwohl er ungerecht ist. Und so kann Paulus sagen, das ist die Umwertung all meiner Werte. In Christus hat er plötzlich vor Damaskus eine solche Schönheit und Herrlichkeit gesehen, dass all das, was er vorher für wertvoll hielt, plötzlich inflationär wertlos wurde. Er hat eine solche Heiligkeit und Gerechtigkeit gesehen, dass seine gesamte Frömmigkeit ihm wie Finger durch die wie Staub durch die Finger ging und er konnte es nicht mehr halten. Er war fasziniert von der Person Jesus Christus. Ihn zu erkennen, das ist, sagt Paulus, jetzt mein Lebensinhalt. Und nicht, weil er Asket war, weil er fromm war, weil er weltfremd war, sondern weil Paulus verliebt war ins Leben. Das, was er da gesehen hat, war so schön, dass er sagt, alles andere ist dem nachgeordnet. Er musste aber bei dieser Schönheit Gottes nicht erschrecken, sondern was ihn sprachlos machte, dass der Christus, den er verfolgte, ihn so sehr liebte und so sehr wollte, dass er sein eigenes Leben für ihn gegeben hat. Ich kann euch jetzt schon sagen, nicht weil ich Theologie studiert habe, nur weil ich das Evangelium kenne, ich kann euch jetzt schon sagen, was am jüngsten Gericht bei euch allen rauskommen wird. Nach eurem gelebten Leben, tut mir furchtbar leid, es hat bei keinem gereicht. Nicht mal bei Abraham und David, schon gar nicht bei Schäfer und Eckstein und auch nicht bei Paulus und Petrus. Bei keinem hat es gereicht. Bei keinem hat es gereicht. Und gute Nachricht, Christus wird genug sein. Christus wird genug sein. Neulich noch hörte ich von einem alten Mann, der sein Leben lang in der Hanschen Gemeinschaft war und zum Tode krank war und nur noch litt. Und die Angehörigen sagten, er kann nicht loslassen mit über 90. Er glaubt, dass seine Heiligung noch nicht so weit sei, um seinem Gott zu begegnen. Er konnte nicht loslassen, weil er meinte, es reicht noch nicht. Wir sind hier in Baden. Gibt es bei euch auch diese Frage? Bei Frommen im Schwabenland gibt es das. Wird es reichen? Ist es genug? Es hat schon auf Golgatha gereicht. Es hat schon auf Golgatha gereicht. Versteht ihr jetzt, was ich meine mit der Umwertung aller Werte? Mit diesem, wir haben kein Seinsproblem, wir haben ein Erkenntnisproblem. Du kommst da oben mit all deinen Spendenbelegen an und dann merkst du plötzlich, ich brauche die gar nicht. Gott liebt mich vollkommen und in Christus hat er es mir schon immer gesagt und ich habe es nicht kapiert. Christus ist deine Gerechtigkeit, die reicht für Zeit und Ewigkeit. Und würdest du es jetzt kapieren und draußen tot umfallen, dann müssten die anderen nicht sagen, ja, sowas ist aber schade. Jetzt hat er die Voraussetzung für seine Heiligung gehabt, aber es hat ihm keine Zeit mehr gereicht für die Heiligung. Nein, der Schächer am Kreuz, dort festgebunden am Kreuz, konnte in letzter Sekunde nur nach Barmherzigkeit erbarmen, gedenken, wenn du in dein Reich kommst, brüllen. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Warum? Nun, weil er als der Gekreuzigte dorthin für den anderen Gekreuzigten hing und seine Gerechtigkeit reichte für den Gekreuzigten mit. Hättest du dem Schächer am Kreuz gesagt, ja, so kommt aber keiner in den Himmel, das geht ja nicht. Du hast jetzt in letzter Sekunde hier an die Büßer gespielt und jetzt willst du vergeben bekommen und ich schaffe jahrzehntelang an der Heiligung und quäl mich und verzichte und der kommt in letzter Sekunde, das ist doch ungerecht. Was hätte der Schächer denn geantwortet, wenn du ihm gesagt hättest, aber zur Rechtfertigung muss die Heiligung dazukommen, sonst wird keiner den Herrn sehen. Dann hätte er gesagt, es tut mir leid, mir sind die Hände gebunden. Er hatte ja gar keine Gelegenheit mehr, es zu tun. Ist das ein Argument gegen Heiligung? Nein. Ist das ein Argument gegen das Ausleben von Glauben? Nein. Aber dass es das nicht ist, werde ich euch erst heute Nachmittag erklären. Ihr müsst euch zwischendrin erholen. Dankeschön.